Bereits kurz nach Kriegsende widmete sich Radio Hamburg der Frage der Mitschuld und des Mitläufertums. So führte Axel Eggebrecht am 5. September 1945 ein bemerkenswertes Gespräch mit dem Schauspieler Matthias Wiemann. Sie sprachen über den Segen und das Unheil der deutschen Träumerei. Matthias Wiemann hatte 1937 den Titel Staatsschauspieler verliehen bekommen, den höchsten Ehrentitel, der in Deutschland an Bühnenschauspielerinnen und Schauspieler verliehen wird. Dadurch geriet er nach Ende des Zweiten Weltkrieges in den Verdacht, dazugehört zu haben, und erhielt Auftrittsverbot. In seiner Not wandte er sich an Axel Eggebrecht und bat ihn um Hilfe. Eggebrecht schlug ihm ein gemeinsam geführtes Gespräch vor dem Mikrofon vor, indem er den Schauspieler hart nach seiner Vergangenheit im NS-Deutschland befragen wollte. Diese Sendung spielte Eggebrecht den Engländern als ein Musterfall sinnvoller Entnazifizierung vor. Daraufhin durfte Wiemann wieder arbeiten und wurde ein großer Sprecher und Schauspieler. Hören Sie nun das zwischen Axel Eggebrecht und Matthias Wiemann geführte Gespräch.
Lieber Matthias Wiemann, Sie haben kürzlich bei uns im Sender gesprochen. Wollen Sie hier in Hamburg jetzt bleiben?
Nein, ich lebe ja in einem der Sperrgebiete. Dort mache ich Dichterabende und Betreuungsarbeit, wie man so sagt, für die Soldaten, die auf ihre Entlassung warten. Ich möchte die Menschen dort wieder heranführen an das bessere, das wahre deutsche Wesen, das so lange verschüttet war. Ich glaube, das ist eine schöne und menschliche Pflicht.
Oh, das ist noch mehr. Das ist eine politische Aufgabe.
Ist das mehr? Ein Schauspieler ist kein politischer Mensch.
Haben Sie immer so gedacht, Wiemann? Ich erinnere Sie an einen Kampf. Den haben Sie einmal selbst öffentlich durchgefochten. Und es war ein politischer Kampf, wenn es damals auch um ein Einzelschicksal ging.
Ach, Sie meinen den Fall Bullerjan?
Ja, den. Davon wissen heute nur noch wenige. Das liegt so 15 Jahre zurück. Wie war das doch damals?
Ja, es war ein armer Teufel, ein Lagerverwalter in einem großen Rüstungsbetrieb, der als angeblicher Landesverräter ins Zuchthaus gebracht worden war, weil dadurch die dunklen Geschäfte mächtiger Industrieller vertuscht werden konnten. Aber die Wahrheit kam auf, die Kunde von der Unschuld dieses Bullerjan blieb am Leben, es bildete sich ein Ausschuss.
Richtig, in dem sind Sie sehr mutig hervorgetreten, Wiemann, und mit Erfolg. Der arme Mensch ist freigekommen und es machte damals besonderen Eindruck, dass gerade Matthias Wiemann, der Darsteller idealistischer Jünglinge und, deutscher Träumer, so entschieden handelte.
Ich wurde deshalb auch heftig angegriffen.
Ich weiß. Und das werden Sie ja heute wieder. Wenn auch aus ganz anderen Gründen.
Gehört das zu unserem Gespräch?
Es führt sogar mitten hinein. Ich will mal ganz offen sein, Wiemann. In den letzten Tagen bin ich recht oft gefragt worden, bald entrüstet, bald erstaunt, wieso wollt ihr ausgerechnet diesen Staatsschauspieler Wiemann jetzt vor euer Mikrofon stellen?
Ja, aber Staatsschauspieler ist doch nicht nur ein Unwort, sondern ein völlig leerer, inhaltsloser Titel, der im Dritten Reich wahllos und massenweise verliehen worden ist.
Sicher. Nur manchmal hatte er eben doch eine gewisse politische Bedeutung. Vielleicht gerade bei Ihnen?
Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich bin nie in der Partei gewesen. Ich bin jahrelang durch Goebbels verboten gewesen. Allmählich habe ich mich immer deutlicher und sichtbarer von allem ferngehalten, was offiziell gewünscht wurde. Ich habe mich geweigert, an befohlenen Treuekundgebungen teilzunehmen.
Das alles weiß ich. Das weiß ich. Deshalb stehe ich hier neben Ihnen mit gutem Gewissen. Und dennoch, es geht da um etwas anderes. Warum denken so viele, dass Matthias Wiemann irgendwie dazugehört hat? Weil sie in Erscheinung und in Wirken einen Typus verkörpern, den das Reich der Finsternis seiner verführten Jugend geradezu als Muster hinstellen konnte. Den sogenannten heldischen, nordischen Menschen. Durch sie bekam ein nebelhaftes und ein verschwommenes Idealbild erst Gestalt und Farbe. Sehen Sie, das war der politische Wert des Staatsschauspielers Wiemann für Herrn Goebbels.
Ja, Eggebrecht, wenn Sie so denken, dann könnte ja auch jeder Arzt, der Kranke geheilt hat, oder jeder Lokomotivführer, der dafür gesorgt hat, dass sein Zug pünktlich in Berlin angekommen ist, ein politischer Faktor sein.
Na, ich glaube, beim Künstler liegt die Sache anders. Hand aufs Herz. Hofften Sie nicht selbst manchmal, es könnte Ihnen gelingen, durch Hingabe an Ihre künstlerische Arbeit etwas zu erreichen, etwas Bestimmtes, etwas für Sie Wesentliches, selbst inmitten des Nazi-Kunstbetriebs?
Ja, das habe ich getan. Ich leugne auch nicht, eine Reihe von Jahren hindurch, etwa vom Jahr 36 bis 38, habe ich bewusst versucht, positiv mitzuarbeiten. Ich möchte nur einmal wiederholen, als Künstler fühle ich mich und fühlte ich mich nie politisch berufen. Aber es hat mir widerstrebt, in der Verneinung zu verharren. Ich glaubte gerade dadurch, etwas retten zu können in der immer mehr zunehmenden Verrohung und Gleichschaltung der Seelen.
Das meine ich. Genau das. Sehen Sie zum Beispiel Ihr Schatzkästlein, Sonntagvormittags am Rundfunk.
Ja, das sollte ein Trost, eine Aufrichtung sein.
Ja, und was war's? Eine Irreführung. Die Menschen hörten, wie unser edelster geistiger Besitz pfleglich behandelt wurde und sauber. Durften sie sich da nicht zu leicht und zu bequem einer Illusion hingeben? Es ginge überhaupt alles noch ganz ordentlich und sauber zu. Wir lebten in einem anständigen Lande. Ja, die Diktatur war nicht immer angenehm und man hörte so mancherlei aus den KZs und aus Polen. Aber wenn man hier Hölderlin und Novalis hörte, dann konnte man daran zweifeln. Und ganz ähnlich war das mit ihren Feierstunden bei der HJ.
Ja, dort habe ich mitgetan, um die primitiven und unklaren Bestrebungen der Jugend zum Guten zu beeinflussen, um die Scheuklappen zu lüften. Und gerade darüber geriet ich mit Goebbels in sehr starke Opposition. Und wie Sie ja wissen, ist mir das nicht gut bekommen.
Ja, ich weiß. Aber was haben Sie damit erreicht? Ich meine, konkret erreicht, politisch erreicht? Nichts, lieber Wiemann. Wurden Ihre, wie Sie eben sagen, unklaren und primitiven Jungs dadurch andere Menschen? Ich fürchte, nein. Denken Sie an die KZ-Lager. Gerade die jungen SS-Leute, die frisch aus der HJ kamen, das waren dort die Schlimmsten.
Ja, Eckebrecht, Sie werfen mir jetzt vor, dass ich mitgearbeitet, dass ich etwas getan habe. Sie halten das, was ich künstlerisch getan habe, für die Irrwege eines gedankenlosen Träumers. Ist das nicht ein Widerspruch? War es nicht richtig und nötig, dass ich versucht habe, meinen Traum zu verwirklichen?
Das ist es doch gerade. Das konnten Sie gar nicht. Wenn Sie es glaubten, dann träumten Sie eben selbst. Und es gibt Zeiten, in denen man nicht träumen darf. Sonst wird der Träumer von denen, die handeln, von den brutal Handelnden, einfach missbraucht. Er wird, ich will mal ein Bild gebrauchen, er wird zum schön bemalten Ofenschirm, hinter dem sich verdammt gut ein höllisches Feuer anheizen lässt, das nachher die ganze Welt in Brand setzt.
Ja, ja, vielleicht war es so. Aber ich möchte versuchen, noch etwas zu sagen. Sehen Sie, es gibt ja nicht nur diese Welt. Es gibt Mächte, die über ihr stehen, die unverrückbar und unzerstörbar jeden Untergang überdauern. Diesen will ich dienen und wollte ich auch damals dienen.
Ja, ich verstehe, Sie denken an Religion, an Glaube, an die reine und absolute Kunst.
An das Recht, an den eingeborenen Sinn für das Schöne und Wahre, an das Göttliche im Menschen überhaupt. Das alles wölbt sich über unserem kleinen Tag wie der Himmel. Daher speisen sich alle tieferen Quellen unseres Lebens. Und ich glaube, ich sehe jetzt, weil dieses missachtet und vergessen worden ist, sind wir da geendet, wo wir jetzt sind.
Aber wie, Mann? Gerade diese höheren Mächte wurden doch in ganz besonderem Sinne missbraucht und umgedeutet. von den Verderbern. Sehen Sie das nicht? Die Macht, die Gewalt des Bösen war eben so abgründig. Sie vermochte so viel, weil ihr immer wieder Gläubige und Träumer gleich ihnen voraussetzungslos dienten, ohne zu fragen, ob nicht längst alle Götter zu Götzen geworden waren.
Ja, ja, das versuchte ich auch zu sagen. Das Maß, das menschliche Maß ist missachtet worden und verloren gegangen. Das Maß und die Ehrfurcht.
Also ich würde das anders sagen. Wir waren zu sehr an blinde Ehrfurcht gewöhnt. An Ehrfurcht ohne Ziel, ohne Kritik, ohne Verantwortung. Das machte uns ohnmächtig gegenüber denen, die vollständig ehrfurchtslos das alles ihren Zwecken unterordneten. Auch das Höchste.
Aber was hätten wir denn tun sollen? Das Ideal, meinetwegen, wie Sie sagen, unseren Traum verleugnen?
Nein. Aber dafür kämpfen. Oder zumindest dafür schweigen. Und da liegt eine Schuld, die auch ich heute sehr stark empfinde. Wir alle hätten unsere Überzeugung noch viel entschlossener beweisen können. Und wäre es auch nur durch einen Verzicht auf jede noch so unpolitische Mitarbeit gewesen. Es gibt eben, ich habe es schon mal gesagt, es gibt Zeiten, in denen man das Recht zum geistigen Leben sich überhaupt ganz neu erwerben muss. Wer dann noch weiter träumt, macht sich mitschuldig, wenn Dämonen sich der wehrlosen Welt bemächtigen.
Ja, aber sind nicht durch diese Versuche auch manche Dinge gerettet worden?
Nein, nein, ein ganz hartes und entschiedenes Nein. Nicht wir deutschen Träumer haben etwas gerettet, sondern reale Mächte, reale Waffen haben uns im letzten Augenblick vom Abgrund zurückgerissen. Stellen Sie sich vor, Hitler hätte gesiegt. Nach 1918, Sie wissen, da dichtete Erich Kästner die böse Vision, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Also diesmal wäre es unendlich viel schlimmer geworden. Wir alle wären kaserniert worden, buchstäblich, körperlich und geistig. Niemand hätte jemals mehr den Traum vom höheren Leben träumen dürfen. Sie auch nicht, Liemann.
Ja, das habe ich auch gefühlt und erkannt. Ich glaube auch noch zur rechten Zeit. Von da an, es war die Zeit, als es immer sichtbarer zum Kriege drängte, habe ich mich, wie soll ich sagen, dem Irrtum entzogen. Und heute will ich es ganz offen aussprechen, dass ich diesem Irrtum überhaupt so lange gedient habe, es ist mein Anteil an der allgemeinen Schuld. Aber diese Schuld darf kein leerer und abstrakter Begriff bleiben. Und ich glaube, jeder Einzelne muss anfangen, mit dieser Schuld fertig zu werden. In sich selber und in seinem Lebenskreis.
Darin sind wir uns ganz einig. Aber was soll nun Ihre neue, bessere, richtig gesehene Aufgabe werden? Was meinen Sie, wie würden Sie das ausdrücken?
Ich möchte sagen, auf Schuld kommt Sühne und nicht Buße. Ich möchte es so sagen, die Dämonen über uns sind verjagt. Jetzt gilt es, den Dämon aus der eigenen Seele auszutreiben. Und da soll man uns, wenn wir guten Willens sind, nicht sagen, ihr könnt das nicht, ihr seid ja alle angesteckt. Bildet sich nicht gerade im kranken Organismus das heilende Abwehrgift, das rettende Serum? Anzeichen dafür finden wir überall. Gestern gab ich Ihnen die Schrift eines entlassenen Offiziers. Darin spricht dieser Mann, wie er es nennt, von der gefährlichen Eigenschaft des Deutschen, auch noch zweifelhafte Dinge mit dem Mantel des gläubigen Idealismus zu bedecken. Das ist eine Seite, eine missleitbare, eine Seite jener deutschen Eigenschaft, von der ich meine, dass wir sie aufrufen müssten und ins Positive richten.
Ja, versuchen wir es. Wir müssen es versuchen. Natürlich Mit Recht nennt dieser Mann diese Gabe gefährlich. Mhm. Am Ende gehört auch dieses Gespräch zu diesen gefährlichen Versuchen. Mhm. Jedenfalls hoffe ich, dass es manchen Zuhörer zum Nachdenken gebracht hat.
Ich denke so. Zünde ein jeder sein kleines Licht an. Und ein kleines Licht ist, wie der Dichter sagt, größer und zwingender als sehr viel Dunkelheit.
Ja, nur eine Warnung, ehe wir uns verabschieden. Wir wollen nicht vor den kleinen Pflichten, die jetzt die nötigsten sind, vor den harten Pflichten unseres bittern Tages, wieder in neue Träume fliehen. Ja. Die helfen auch jetzt nicht. Die helfen gar nicht. Die nächste Aufgabe heißt Helligkeit, helle Diesseitigkeit, Verantwortung für jede kleine Tat, für jeden Gedanken und für jedes Wort.
Lassen Sie uns mit einem Dichterwort enden, das ausdrückt, was wir wohl beide am Ende dieses Gesprächs empfinden. Nicht träumen sollt ihr euer Leben, erleben sollt ihr, was ihr träumt.
Bis zur Wiederzulassung politischer Parteien im September 1945 führte ausschließlich die britische Militärregierung die Entnazifizierungsmaßnahmen durch. Erst dann erlaubte sie auch das Einsetzen deutscher Entnazifizierungsausschüsse, in denen in erster Linie aktive Gegnerinnen und Gegner des Nationalsozialismus tätig waren. Doch die Ausschüsse hatten nur ein Vorschlagsrecht. Die Entscheidung in allen Einzelfällen oblag allein der Militärregierung. Anfang 1946 führte die britische Militärregierung Entnazifizierungsfragebögen ein, die von der Bevölkerung ausgefüllt werden mussten. Es gab verschiedene Belastungskategorien, zum Beispiel Hauptschuldige, Nutznießer, Mitläufer. Für sie wurden Sanktionen verhängt wie Entlassung, Gehaltskürzung oder Aberkennung der Qualifikation für leitende Tätigkeiten. Es wurden aber auch Rehabilitationen und die Einstufung Nichtbetroffene vorgenommen. Von Mai 1945 bis Dezember 1947 überprüfte die britische Militärregierung rund 327.000 Menschen. Als minder belastet eingestuft wurden 1.084 Menschen. Als Mitläufer wurden 15.000 Personen angesehen. Das Gros der Überprüften galt als unbelastet oder wurde entlastet. Verschiedene Bürgerschaftsabgeordnete kritisierten das Entnazifizierungsverfahren. So verurteilte zum Beispiel die kommunistische Bürgerschaftsabgeordnete Magda Langhans, dass viele prominente Nazis nur als Mitläufer eingestuft, nominelle Parteigenossen hingegen mit Internierung oder hohen Geldstrafen belegt wurden. So mancher ehemaliger aktive Nationalsozialist hatte sich, wie es damals hieß, einen Persilschein besorgt. Indem er sich gegen Bezahlung eine angebliche Freundschaft mit einem anerkannten NS-Gegner oder seine vermeintliche Hilfe gegenüber einem KZ-Häftling dokumentieren ließ, wusch er seine Weste von allen braunen Flecken wieder persilweiß. Das Entnazifizierungsverfahren befand sich in einem Widerspruch. Auf der einen Seite sollten ehemalige Nationalsozialisten zur Rechenschaft gezogen werden. Auf der anderen Seite benötigte man zum Wiederaufbau die ökonomische Einbeziehung von Funktionseliten. Der ökonomische Aspekt hatte bald Vorrang. Denn für den Wiederaufbau Deutschlands wurden viele Beamte und Angestellte in ihren bisherigen Arbeitsfunktionen benötigt. Von den rund 48.000 Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes in Hamburg wurden 35.000 Personen überprüft und 8.700 entlassen oder verhaftet. Doch schon 1948 kehrten viele der Entlassenen zurück, weil ihre Arbeitskraft dringend gebraucht wurde. Im Juli 1953 wurde die Entnazifizierung in Hamburg als abgeschlossen erklärt.